Ich bin von Beruf Mechaniker, aber im Jahr 2009 fuhr ich Lastwagen in Vollzeit. Es war nicht mein Traumjob, aber er bezahlte besser als das Reparieren von kaputten Auspuffrohren und abgenutzten Getrieben. Ich machte lange Fahrten durch die Südstaaten, meistens von Texas nach Arkansas. Ich kannte die Routen auswendig. An manchen Nächten hatte ich das Gefühl, die Straße kannte auch mich. Im Oktober nahm ich einen Auftrag allein an, von Amarillo nach Little Rock. Ich erinnere mich daran, weil mein Geburtstag an diesem Wochenende war und ich meiner Schwester versprochen hatte, zu Hause zu sein. Nichts Besonderes, nur ein Abendessen und ihr scheußlicher, schiefer Karottenkuchen, aber ich freute mich darauf. Normalerweise fuhr ich nachts nicht allein. Mein Beifahrer Nate hatte in der Woche davor gekündigt. Er sagte, er brauche eine Pause. Seine genauen Worte waren: Ich kann die Nächte nicht mehr. Er sagte nichts weiter, aber ich merkte, dass ihn auf unserer letzten Fahrt etwas erschüttert hatte. Er schaute immer wieder in die Seitenspiegel, als würde er erwarten, dass jemand an unserer Stoßstange klebt. Ich fragte ihn einmal und er sagte nur: Du wirst schon sehen. Und lachte auf diese angespannte Art, die niemanden zum Lachen bringt. Ich hakte nicht nach. Jeder hat seine eigenen Geister. Diese Nacht fing ganz normal an. Ich fuhr am späten Nachmittag aus Amarillo los. Klarer Himmel, wenig Verkehr. Ich hielt bei Lowe's an, kaufte einen Kaffee und einen Hotdog, der vage nach Plastik schmeckte. Ich hatte es nicht eilig, aber wenn ich das Tempo hielt, würde ich vor Mitternacht die Grenze zu Arkansas überqueren. Ich war seit etwa einer Stunde in Oklahoma, etwas hinter Eric, als ich ihn das erste Mal sah. Es war 20.45 Uhr. Ich erinnere mich, weil ich auf das Armaturenbrett sah. Die Anzeige flackerte, wahrscheinlich ein loses Kabel, das ich noch nicht repariert hatte. Meine Scheinwerfer erfassten den Seitenstreifen und da stand er, direkt am Rand der Straße, starrte geradeaus, als hätte man ihn dort abgestellt. Er versuchte nicht Aufmerksamkeit zu erregen, lief nicht herum. Er stand einfach da, vollkommen regungslos. Er trug einen langen braunen Mantel, so einen schweren, sah aus wie ein alter Wollmantel, wie man ihn in Detektivfilmen sieht. Dicker Kragen, der Saum durchnässt. Er bewegte sich nicht, blinzelte nicht. Und das Seltsamste? Mein Licht beleuchtete sein Gesicht nicht. Es war nicht versteckt. Es war, als würden die Schatten sich einfach an ihn klammern. Ich bremste leicht ab, nicht viel, nur ein Instinkt, der mir sagte, ich solle ihn nicht aus den Augen lassen. Etwas an seiner Haltung ließ mir die Haare zu Berge stehen. Ich bin an vielen Anhaltern und Sonderlingen vorbeigekommen, aber dieser Typ sah nicht aus, als wolle er Hilfe. Er schien zu warten. Ich meldete es über Funk. Möglicher Fußgänger bei Meilenmarker 197. Kein Fahrzeug in Sicht. Routine. Die Disponentin sagte, sie würde die Highway-Patrouille informieren. Ich fuhr weiter, sagte mir, es sei nur ein Obdachloser, vielleicht betrunken, vielleicht verirrt. 10 Minuten später sah ich ihn wieder. Gleicher Mantel, gleiche Haltung. Aber diesmal stand er auf der anderen Seite der Autobahn. Ich weiß, wie Lichttricks funktionieren. Ich weiß, dass die Straße nach vielen Stunden am Steuer verrückt spielen kann. Aber dieser Abschnitt ist gerade, ohne Ausfahrten, ohne Kurven, keine Möglichkeit zu überqueren, ohne dass ich es sehe. Selbst wenn er zu Fuß gegangen wäre, hätte er niemals so weit vorne sein können. Ich schaltete das Radio aus. Das Rauschen zwischen den Liedern machte mich wahnsinnig. Seltsamerweise fühlte sich die Stille sicherer an. Als würde das, was da draußen war, mich vielleicht nicht bemerken, wenn ich ruhig blieb. Etwa 40 Minuten später kam ich an eine Raststätte, die ich kannte. Nichts Besonderes, nur 2 Automaten, ein WC und ein trauriges öffentliches Telefon, das nie funktionierte. Ein anderer LKW stand auf dem Parkplatz, ganz hinten. Kein Licht, kein Geräusch, keine Bewegung. Es sah aus, als ob der Fahrer schon schlief. Ich parkte unter der einzigen flackernden Lampe und ging zur Toilette. Ich war nicht müde, aber ich musste mich sortieren, mir Wasser ins Gesicht werfen, den Staub der Straße abschütteln. Kaum war ich drin, summten die Lampen und dimmten sich gerade so weit, dass ich stehen blieb. Ich sagte mir, das sei nichts, alte Verkabelung. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich ging zum Waschbecken, beugte mich vor, sah in den Spiegel. Ich sah schrecklich aus. Blasse Haut, geäderte Augen. Nicht müde ausgelaugt, als hätte ich den ganzen Tag im Leerlauf funktioniert, ohne es zu merken. Ich drehte das kalte Wasser auf, ließ es kurz laufen und spritzte mir etwas ins Gesicht. Dann gingen die Lichter vollständig aus. Kein Flackern, einfach Dunkelheit. Ich erstarrte, das Wasser tropfte von meinen Fingern. Ich konnte mein Spiegelbild nicht sehen. Ich konnte gar nichts sehen. Dann hörte ich es. Schwere, langsame Schritte in Stiefeln, die den Flur hinter mir entlang kamen. Mein erster Gedanke war, ein anderer Fahrer. Vielleicht der aus dem anderen Laster. Ich sagte laut, besetzt, Bruder. Keine Antwort. Die Schritte gingen weiter, gleichmäßig, entschlossen. Nicht hastig, nicht zögerlich, nur näher kommend. Dann hielten sie direkt vor der Tür an. Ich drehte mich nicht um. Ich weiß nicht warum. Ich blieb einfach stehen, wie gelähmt. Meine Finger begannen zu kribbeln. In meinen Ohren summte die Stille. Ich starrte auf die Stelle, wo vorher der Spiegel war, atmete kaum. Die Lichter gingen ein paar Sekunden später wieder an. Dasselbe Summen, als wäre nichts gewesen. Der Flur war leer. Ich blieb nicht, um nachzusehen. Ich ging schnell raus, Schlüssel schon in der Hand. Ich hielt nicht bei den Automaten an. Ich überprüfte die Toilette nicht. Ich stieg ins Führerhaus, öffnete die Tür und fror ein. Auf dem Beifahrersitz lag etwas. Ein Mantel. Braun, aus Wolle, feucht. Ich halte diesen Sitz immer frei. Das ist so eine Gewohnheit. Sauberere Kabine, weniger Unordnung. Einfacher zu schlafen, wenn alles an seinem Platz ist. Aber jetzt lag dieser Mantel da, als gehöre er jemandem. Ich trat näher. Er roch nach Schimmel und abgestandenem Rauch. Dieser alte, feuchte Geruch, den man in Kellern findet, in die niemand mehr geht. Und der Sitz war warm, als hätte jemand dort gesessen. Ich schlug die Tür zu, so fest, dass der Laster wackelte. Ich stieg ein, startete den Motor und hielt erst wieder an, als ich Arkansas erreichte. Sobald ich das Schild vom Waffle House leuchten sah, fuhr ich raus. Ich schaute noch einmal auf den Sitz. Nichts, kein Mantel, kein Geruch. Der Stoff war kalt. Ich ging nicht hinein. Ich parkte unter dem Licht, verriegelte die Türen und ließ den Motor laufen. Ich blieb dort, bis der Himmel heller wurde. Meine Augen klebten an den Spiegeln. Ich schlief nicht. Ich schloss nicht einmal die Augen. Das war das letzte Mal, dass ich diese Route gefahren bin. Als ich zurückkam, sagte ich der Zentrale, dass ich nie wieder durch Oklahoma fahren würde. Ich gab keinen Grund an. Ich brauchte keinen. Ich glaube, Nate wusste etwas. Er wusste nur nicht, wie er es sagen sollte. Seitdem bin ich viele Meilen gefahren. Ich habe seltsame Dinge gesehen. Aber diese Nacht ist bei mir geblieben. Manchmal, wenn ich an einer Raststätte anhalte, denke ich immer noch an diese Schritte, an den Mantel, an die Stille. Und wenn ich den Beifahrersitz anschaue, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Die Sommerhitze flimmerte über dem Asphalt, während Jessica Miller ihre Sonnenbrille zurechtrückte und den Rückspiegel kontrollierte. Seit 3 Tagen war sie allein auf ihrer Autofahrt von Boston nach San Francisco unterwegs. Das endlose Band des Highway 50 zog sich vor ihr durch die trostlose Landschaft Nevadas. Dieser Abschnitt, auch die einsamste Straße Amerikas genannt, machte seinem Ruf alle Ehre. Seit fast 40 Minuten war ihr kein anderes Fahrzeug begegnet. Das Radiosignal war 20 Meilen zuvor verschwunden und hatte sie allein mit dem Summen der Reifen und den gelegentlichen Knackgeräuschen des alternden Motors ihres Honda zurückgelassen. Sie hatte diese Reise nach ihrem Universitätsabschluss sorgfältig geplant, ein letztes Abenteuer, bevor sie ihre neue Stelle im Silicon Valley antreten würde. Die Freiheit der offenen Straße war in den ersten 2 Tagen berauschend gewesen. Doch nun, tief in der Wüste Nevadas, begann sich die Einsamkeit bedrückend anzufühlen. Als ein blauer Pickup am Horizont hinter ihr auftauchte, verspürte Jessica ein seltsames Gemisch aus Erleichterung und Unbehagen. Gesellschaft war willkommen, doch irgendetwas an der stetigen Annäherung des Pickups ließ sie das Lenkrad fester umklammern. Er hielt konstanten Abstand nicht so nah, dass es als Belästigung gelten konnte, aber auch nie weit genug entfernt. 30 Minuten lang blieb der Pickup dort, wie ein Schatten. Sie nahm die nächste Ausfahrt zu einem kleinen Ort namens Middlegate. Sie musste sich die Beine vertreten und ihre Wasserflasche auffüllen. Der Pickup folgte ihr. An der einzigen Tankstelle parkte Jessica und beobachtete im Seitenspiegel, wie der Pickup einige Plätze weiter hinten anhielt. Der Fahrer blieb im Wagen sitzen, der Motor lief weiter. Durch die getönten Scheiben konnte sie sein Gesicht nicht erkennen. In dem kleinen Laden der Tankstelle sprach Jessica den älteren Mann hinter der Theke darauf an, dessen von der Sonne gegerbte Haut von einem Leben im Freien zeugte. »Ein blauer Ford F-150«, sagte er, wobei sich sein Gesicht verfinsterte. »Ich habe diesen Pickup in letzter Zeit öfter hier gesehen. Einige Leute meinten, er habe sie auch verfolgt, manchmal über 100 Meilen. Die Highway Patrol wurde informiert, aber hier draußen sind sie ziemlich unterbesetzt.« Jessicas Puls beschleunigte sich. »Was soll ich tun?« »Bleib in bewohnten Gegenden, wann immer du kannst. Etwa 60 Meilen westlich liegt ein Motel in Fallon. Ich an deiner Stelle würde vor Einbruch der Dunkelheit dort sein.« Als Jessica zu ihrem Wagen zurückkehrte, war der blaue Pickup verschwunden. Erleichtert fuhr sie zurück auf die Straße, wobei sie besessen ihre Spiegel kontrollierte. 40 gesegnete Meilen lang blieb der Weg hinter ihr leer. Dann sah sie ihn wieder. Derselbe blaue Pickup, der plötzlich wieder auftauchte, als hätte er auf sie gewartet. Diesmal war er näher, nahe genug, dass sie die Silhouette eines Mannes am Steuer erkennen konnte. Jessica trat stärker aufs Gas, beschleunigte ihren Honda auf 80, dann auf 90 Meilen pro Stunde. Der Pickup passte sich mühelos ihrer Geschwindigkeit an. Ihr Handy hatte keinen Empfang. Die Sonne begann hinter dem Horizont zu sinken und warf lange Schatten über die Wüstenlandschaft. Jessica schätzte die Entfernung nach Fallon noch mindestens 20 Meilen. Der Pickup wechselte auf die linke Spur und begann sich neben sie zu setzen. Mit rasendem Herzen weigerte sie sich hinzusehen, hielt den Blick starr auf die Straße gerichtet. Der Pickup kam näher, bis er exakt parallel zu ihrem Wagen fuhr. Gegen ihr besseres Urteil blickte Jessica hinüber. Das Fenster des Fahrers war heruntergelassen und gab den Blick auf einen Mann mittleren Alters mit Bart und Sonnenbrille frei. Er beobachtete sie einen langen Moment lang, dann hob er die Hand. Jessica spannte sich an, nicht wissend, was sie erwarten sollte. Er deutete mit Nachdruck auf das Heck ihres Wagens, bewegte die Lippen, doch sie konnte ihn nicht verstehen. Dann beschleunigte er, fuhr vor sie und setzte den Blinker, bevor er seine Geschwindigkeit verringerte. Jessica umklammerte das Lenkrad in panischer Suche nach einem Fluchtweg, während der Pickup sie zum Abbremsen zwang. Als ihr Honda auf 50 Meilen pro Stunde heruntergebremst war, begann er heftig zu ruckeln, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Knall. Ihr Hinterreifen war geplatzt. Der Wagen geriet gefährlich ins Schleudern, bis Jessica es schaffte, ihn auf den Seitenstreifen zu lenken, wo er in einer Staubwolke zum Stehen kam. Der blaue Pickup hielt etwa 30 Meter weiter vorne an. Jessica verriegelte sofort die Türen und griff panisch nach ihrem Pfefferspray, während der Mann ausstieg und sich ihr näherte. Tränen trübten ihre Sicht, als sie endlich das kleine Fläschchen im Handschuhfach fand. Ein Klopfen an der Scheibe ließ sie zusammenzucken. Der Mann stand da, hielt respektvollen Abstand, mit erhobenen leeren Händen. »Ich will dir nichts tun«, sagte er durch das Glas. »Ich wollte dich nur warnen. Dein Hinterreifen war kurz davor, auseinanderzufallen. Ich konnte das Metall schon sehen. Ich bin Mechaniker, komme aus Elko.« Jessica zögerte, musterte sein Gesicht. Nach einem Moment ließ sie das Fenster etwa 5 Zentimeter herunter. »Ich bin dir gefolgt, weil ich mir wegen des Reifens Sorgen gemacht habe. Ich wollte dich an der Tankstelle ansprechen, aber du warst schon drin, als ich ankam. Ich will dir wirklich nur helfen.« Er machte einen Schritt zurück, um ihr Raum zu geben. »Schau in deinen Kofferraum. Du hast ein Ersatzrad.« 30 Minuten später, mit montiertem Ersatzreifen und dem zerstörten im Kofferraum verstaut, stand Jessica etwas verlegen neben ihrem Auto. »Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich hatte solche Angst. Ich dachte...« »Du musst dich nicht erklären«, sagte der Mann Robert mit einem traurigen Lächeln. »Meine Tochter fährt auch quer durchs Land zur Uni. Die Welt ist nicht immer sicher für eine Frau, die allein unterwegs ist. Du hattest jedes Recht, vorsichtig zu sein.« Während der Wüstenabendhimmel sich in dramatisches Orange und Violett färbte, folgte Robert Jessica bis nach Fallon, um sicherzugehen, dass sie wohlbehalten beim Motel ankerst, bevor er sich verabschiedete. Er notierte ihr die Adresse eines vertrauenswürdigen Reifenhändlers und seine Telefonnummer, falls sie weitere Hilfe benötigte. In jener Nacht, während Jessica in dem bescheidenen Motelzimmer versuchte zu schlafen, dachte sie darüber nach, wie schnell die Angst ihren Verstand überwältigt hatte. Die Erfahrung war wirklich beängstigend gewesen. Ein deutlicher Hinweis auf die Verwundbarkeit, die man an abgelegenen Orten spüren kann. Doch sie zeigte auch, wie trügerisch die Wahrnehmung sein kann. 3 Tage später erreichte Jessica San Francisco wohlbehalten. Beim Auspacken fiel ihr ein kleiner Zeitungsausschnitt aus ihrem Straßenatlas, ein Artikel von vor 6 Monaten über einen Serienverbrecher, der alleinreisende Frauen auf abgelegenen Highways in Nevada und Utah angegriffen hatte. Der Mann hatte seine Opfer zum Anhalten gebracht, indem er vorgeblich auf Probleme mit ihren Fahrzeugen hinwies und sie dann attackiert. Er war in einem blauen Pickup unterwegs gewesen. 2 Wochen vor Jessicas Reise war er festgenommen worden. Doch ein Detail in dem Artikel war besonders beunruhigend. Der Mann hatte nie allein gehandelt. Die Behörden gingen davon aus, dass mindestens ein Komplize noch auf freiem Fuß war. Jessica konnte nie mit Sicherheit sagen, ob Robert an jenem Tag auf dem Highway 50 wirklich helfen wollte oder ob sie nur knapp daran vorbeigeschrammt war, zur nächsten Statistik zu werden. Die Ungewissheit dieses Moments, das Nichtwissen, war erschreckender als jede konkrete Antwort. Ich dachte immer, ich hätte eine ziemlich hohe Schwelle für unheimliche Dinge. Aber auf diesem Roadtrip durch das Innere der Appalachen lernte ich schnell dazu. Der Plan war spontan. 3 Tage höchstens. Meine Schwester und ich begleiteten unsere Mutter, um ein paar Cousins in einem ländlichen Teil von Virginia zu besuchen. Wir kannten sie kaum. Wir hatten kaum etwas geplant. Mama hatte nur dieses starke Gefühl, dass es wichtig war. Also packten wir Snacks, eine Papierkarte und unseren Optimismus in ihren alten SUV und ignorierten die fehlende Telefonsignalstärke. Anfangs passierte nichts. Nur Autobahnen und lockere Gespräche. Dann verschwanden die Überholspuren und die Straße wurde schmaler, wand sich durch Hügel, die sich wie Mauern über uns schlossen. Das Sonnenlicht schaffte es nicht durch das dichte Blätterdach. Keine Schilder über Meilen, keine Werbetafeln, nur wir. Die Reifen auf dem Asphalt und ein wachsendes Gefühl, dass wir in etwas Altes verschwinden könnten. Mama wurde stiller. Sie hielt das Lenkrad fester. Ihr Blick huschte immer wieder zu den Schatten zwischen den Bäumen. Dann sagte sie es ohne Umschweife. »Ich habe das Gefühl, dass uns etwas folgt«, sagte sie mit ausdrucksloser Stimme. Später streifte etwas ihre Schulter, als wäre es ein Finger. »Nur einmal«, sagte sie, als würde sie eine Einkaufsliste aufzählen. Wir redeten uns ein, dass sie einfach zu müde war. In jener Nacht war das Motel in einen Hügel gebaut. Ein einzelner Flur, flackerndes Neonlicht und ein klebriger Teppich mit einem seltsamen süßen Geruch. Um 2.17 Uhr fuhr Mama plötzlich hoch und schrie. Sie sagte, etwas hätte ihre Fußknöchel gedrückt. Ein konstantes Gewicht, bis sie trat und es verschwand. Barfuß rannte sie los und schaute unter den Betten nach, hinter den Vorhängen, sogar in den Schränken alles leer. Wir blieben die restliche Nacht mit weit aufgerissenen Augen wach. Am nächsten Morgen hielten wir an einer Tankstelle im Wald. Eine Zapfsäule, ein staubiges Fenster, ein schweigender Mann im Inneren. Mama ging hinein, um nach dem Weg zu fragen. Meine Schwester und ich streckten unsere steifen Beine. Ich ging um das Gebäude herum und hörte plötzlich schwere, laute Schritte auf dem Dach. Langsam, bedächtig. Ich erstarrte. Sie hörten auf. Ich starrte lange auf die Dachziegel. Nichts mehr war zu hören, aber ich ging trotzdem nicht schnell genug weg. Die Dörfer, die wir passierten, wirkten verlassen. Eine verfallene Kirche ohne Fenster. Ein Gemischtwarenladen ohne Tür. Eine Schule, die in der Mitte auseinandergebrochen war. Wir baten die Einheimischen um Hilfe und hörten immer wieder, »Fahrt einfach weiter runter«. Aber der Weg führte uns immer tiefer ins Nichts. Vor einer Kirche ohne Vorbau starrte ich zu lange hin und fühlte einen Druck hinter meinen Augen, als würde jemand durch mich hindurchsehen. Später an diesem Tag fanden wir ein weiteres Motel. Billiger, deutlich schlechter. Die Wasserrohre klopften in einem Muster. 3 Schläge. Stille. 3 Schläge. Meine Schwester zuckte nur mit den Schultern. Aber als ich mich ins Bett legte, hörte ich ein leises, metallisches Klicken unter dem Bett. Leise, präzise, keine Lüftungsschächte in der Nähe, keine Heizungen, nichts Mechanisches. Ich riss das Laken hoch und da sah ich es. Eine Gestalt neben mir. noch menschenähnlich, aber mit Schultern, die zu breit waren, um nur ein Schatten zu sein. Ich zog das Laken weg, nichts da. Aber ich spürte heißen Atem in meinem Nacken. Dann ein Flüstern direkt neben meinem Ohr. »Spiel«, sagte es. Ich rührte mich nicht. Ich begann, alte Gebete zu murmeln. Satzfetzen aus meiner Kindheit. »Erlöse uns, lass uns nicht fallen«, flüsterte ich. »Bitte, sei still.« Und für einen Moment war es das. Am nächsten Tag hielten wir an einem Aussichtspunkt. Mama und meine Schwester verschwanden Richtung Toilette. Ich lehnte mich an den Kofferraum des Autos und hörte knirschende Schritte hinter mir, langsam und schwer. Ich drehte mich um. Nichts. Ich sagte leise, »Bitte, lass uns in Ruhe.« Die Luft fühlte sich anders an. Ich schwöre, etwas, das da gewesen war, verschwand einfach. In der Hütte der Cousins fühlte es sich fast normal an. Ein großer Raum, ein Keller, der Wald, der uns umschloss. Leo, mein Freund, kam spät an. Er trat mit einer Reisetasche ein und sagte, »Ich hatte das Gefühl, dass mich auf der Einfahrt etwas verfolgt hat.« Wir lachten nervös. Niemand meinte es ernst. Später, als wir mit allem oben fertig waren, arbeiteten Leo und ich im Keller. Schritte waren an der Haustür zu hören. Dann Mamas Stimme, Alex' Stimme, die uns riefen. Wir rannten nach oben. Keine Lichter, verschlossene Türen, leerer Hof, kein Auto, nur Stille. Leo schlief auf dem Sofa. Am nächsten Morgen erzählte er, dass er einen Ball in der Küche hatte hüpfen hören, der dann die Treppe hinunterrollte. Dann stoppte er und rollte wieder, immer direkt um die Ecke. Wir haben keinen Ball. In dieser Nacht starrte Mama in den Wald hinter dem Haus. Sie hörte ein Baby weinen, dünn, fern, stetig. Ich erinnere mich an den Schauer, der mir über den Rücken lief. Sie blieb an der Tür stehen, wartend. Ich zog sie am Arm weg. Am nächsten Morgen machte sie Frühstück. Der Topf kochte, der Deckel vibrierte und plötzlich wurde er so heftig in die Luft geschleudert, dass er die Decke traf. Er schwebte einen Moment, dann fiel er mit Wucht und zerschmetterte die Fliese. Der Herd war nicht an. Ein paar Tage später fuhren wir los, um Vorräte zu holen. Ich hatte mein Handy oben zum Laden vergessen. Leo bot an, es zu holen. Er kam blass zurück, zitternd. »Etwas hat mich am Bein gepackt«, sagte er. »Es war keine Hand. Es war kalt. Es umschloss mich.« Er weigerte sich zurückzugehen. Also ging ich selbst. Letzte Nacht. Kein Motel hatte mehr Platz. Wir parkten an einem rund um die Uhr geöffneten Autohof unter einer flackernden Lampe. Gegen 3 Uhr flüsterte meine Schwester, »Schau nicht aus dem Fenster.« Natürlich tat ich es. Da stand es, eine Gestalt am Rand des Lichts, groß, in lose Stoffe gehüllt. Neben ihr schwebte eine weiße Kugel, die wie eine geisterhafte Laterne leuchtete. Sie standen still und beobachteten. Ich blinzelte. Sie waren noch da. Nach einer gefühlten Ewigkeit sah ich erneut verschwunden. Als wir nach Hause kamen, war unsere Katze verschwunden. Kein offenes Fenster, kein Halsband im Garten. Weg. Papa hörte nie ein Flüstern oder Klicken, sah nie Schritte. Aber einmal wachte er auf und fand eine brennende Kerze nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt. Er macht sie immer aus, bevor er schlafen geht. In jener Nacht dachte er, er hätte es getan. Um 4 Uhr war sie wieder an. Wir erzählten einem Freund davon, der stellte den Kontakt zu einem Medium her. Sie ging durch das Haus und sagte, 5 Geister seien mit uns verbunden. Ein Kind, eine alte Frau, ein Paar und ein wütender Mann. Sie gab uns eine Glaskerze mit einem schwarzen Kreuz. Sie sagte, wir sollten sie dort anzünden, wo wir uns beobachtet fühlen. Wir zündeten sie im SUV an, am Fuß jener Bergstraße. Die Flamme neigte sich zur Seite. Das Glas klickte, als ob es lebte. Wir sprachen klar und deutlich. Dieser Ort gehört dir nicht mehr. Du kommst nicht mit uns. Es ist Zeit. Danach hörte alles auf. Einen Monat später begann ich das Studium. Ich bin nie wieder über diese Straße gefahren. Ich schlafe überall mit Licht. Ich überprüfe immer die Rücksitze, bevor ich das Auto abschließe. Und ich halte nie mehr in den Appalachen nach Einbruch der Dunkelheit an. Mein Name ist Ray. Ich bin seit 21 Jahren im Transportgeschäft. Das sind viele Meilen, viel Mitternachtscafé und mehr Tankstellen-Sandwiches, als ich zählen möchte. Mit der Zeit bemerkt man die meisten merkwürdigen Dinge da draußen nicht mehr. Die Straße spielt einem Streiche mit den Augen. Das Gehirn schaltet zeitweise ab und manchmal, ja, sieht man Dinge. Aber das hier war nicht so. Es war kein Trick, kein Fleck im Spiegel. Das war das einzige Mal in meiner Karriere, dass mich etwas so sehr erschütterte, dass ich meine Arbeitsweise änderte. Danach fuhr ich überhaupt keine Nachttouren mehr. Es begann wie jeder andere Auftrag. Ich hatte einen Trailer voller Transformatoren, der aus Idaho Falls kam und nach Cheyenne ging. Einfach genug. Ich hatte diese Route schon so oft gefahren, dass ich nicht mal mehr das GPS überprüfen musste. Durch Pinedale, vorbei an Rollins, direkt nach Cheyenne. Einfaches Geld. Ich erinnere mich, dass ich an einer heruntergekommenen Tankstelle kurz vor der Grenze zu Wyoming anhielt. Dort gab es so einen alten Zapfhahn, der die Zahlen mit einem Klicken änderte, als wären wir noch im Jahr 1989. Ich legte meine Karte vor. Nichts. Ich versuchte es noch einmal. Der Zapfhahn startete neu. Beim dritten Versuch wieder Neustart. Seltsam, aber nicht ungehörig. Ich ging rein zum Bezahlen und der Kassierer, ein dünner Junge mit einem verblassten Tattoo am Hals, sah mich an und sagte ganz ernst: "Ja, das passiert, wenn Geister drankommen." Ich lächelte, sagte irgendwas wie "Gut gesagt" und gab ihm Bargeld. Er zuckte nur mit den Schultern, als meinte er es ernst. Ich bestand nicht weiter darauf, ging zurück in die Fahrerkabine und startete den Motor. Dieser Straßenabschnitt im Südosten von Wyoming ist nachts ruhig. Ich meine ruhig, nicht unheimlich, einfach normal für diese Gegend. Aber als ich die Staatsgrenze überquerte, fühlte sich etwas komisch an. Ich kann es nicht logisch erklären und das stört mich. Es war nicht die Straße, nicht der Truck. Ich hatte einfach das Gefühl, beobachtet zu werden, als würde etwas direkt außerhalb meines Blickfeldes folgen. Ich fuhr an ein paar leeren Rastplätzen vorbei, ohne eingeschaltete Lichter. Kein anderer Truck weit und breit, nur ich und die Straße. Dann sah ich es. Zwei Scheinwerfer, direkt neben der Straße, versteckt zwischen einer Reihe dünner Kiefern. Die Lichter waren zu hoch und zu weit auseinander, um von einem Auto zu sein. Vielleicht ein weiterer Truck, der nachts angehalten hatte. So dachte ich. Aber sie waren in die falsche Richtung gerichtet, nicht auf die Straße. Auch nicht schräg, um wieder einzubiegen. Nein, diese Lichter zeigten direkt über die Straße, direkt auf mich, als würden sie mich beobachten. Ich bremste, beugte mich vor. Dieses ungute Gefühl stieg mir wieder in den Magen. Als ich vorbeifuhr, verschwanden die Lichter. Sie dimmten nicht, sie blinkten nicht. Sie verblassten einfach. Kein Fahrerhaus, keine Rücklichter, kein Geräusch. Nichts hinter den Bäumen. Ich checkte die Spiegel. Sauber. Keine Spur von einem Fahrzeug, kein metallischer Glanz, keine Bewegung. Nur leere Schneeflächen und unbewegliche Bäume. Ich sagte mir, es müsse irgendeine Straßenbaumaschine sein, vielleicht ein seltsamer Winkel, vielleicht Lichter eines Trucks, der von einem Nebenweg kam und ich hätte die Abzweigung verpasst. 10 Minuten später waren sie wieder da. Dieselben Lichter, gleiche Höhe, gleicher Abstand zur Straße, gleicher Winkel. Und ich schwöre, sie sahen identisch aus, als hätte jemand sie kopiert und 10 Meilen weiter wieder eingefügt. Jetzt hatte ich wirklich Angst. Ich bremste fast bis zum Stillstand, ließ das Fenster einen Spalt runter, um zu hören. Die kalte Luft schlug mir entgegen, aber das war mir egal. Da war nichts. Keine Bewegung, kein Wind, kein Verkehr. Ich griff zur Taschenlampe und leuchtete in die Bäume. Meine Hände zitterten leicht und das hasste ich. Ich bin durch Schneestürme gefahren. Hatte Nahbegegnungen mit Elchen, bin 2011 sogar mal ins Schleudern geraten. Nichts hatte mich erschüttert. Aber das hier, das war etwas anderes. Dann gingen die Lichter aus. Wie zuvor, sie verschwanden einfach. Ich blieb einen Moment stehen, Taschenlampe noch immer gerichtet, das Herz schlug laut in meinen Ohren. Ich sagte mir, ich sei müde. Das war das Beste, was ich mir einreden konnte. Ich fuhr weiter. Ein paar Meilen weiter sah ich eine Ausweichstelle, ein Schotterplatz, der wohl mal eine alte Waage oder ein Wartebereich für Schneepflüge gewesen war. Keine Lichter, keine Schilder. Nur eine große, ebene Fläche zum Parken. Ich fuhr rein, parkte den Trailer an einen Schneehaufen und schaltete alles aus. Stille. Keine friedliche Stille. Eine drückende Stille. Ich legte mich in die Kabine zum Schlafen, behielt die Stiefel an. Lag einfach da, die Taschenlampe griffbereit. Ich schlief nicht. Ich dachte nur nach. Was, wenn das keine Scheinwerfer waren? Was, wenn das kein Truck war? Gegen Mitternacht hörte ich Schritte, klar wie am Tag, im Schnee knirschend. Ein Schritt, Pause, noch einer. Ich hielt den Atem an. Es gibt ein ganz bestimmtes Geräusch, wenn jemand bei großer Kälte über Schnee läuft. Kein sanftes Knirschen, sondern ein sprödes, scharfes Knacken. Genau das war es. Dann Stille. Dann mehr Schritte. Jetzt näher. Ich bewegte mich nicht. Die Schritte umrundeten den Truck. Ohne Eile, ohne Dringlichkeit. Nur langsame, überlegte Schritte, als würde jemand alles inspizieren. Dann ein Schleifgeräusch, als würde Metall über Metall kratzen. Es begann hinten am Trailer und kroch zur Fahrerkabine. Ich streckte die Hand aus und schaltete die Taschenlampe ein, aber ich bewegte mich noch nicht. Ich wartete. Das Kratzen hörte auf. Ich sprang auf den Fahrersitz und schaltete das Fernlicht ein. Der Platz war leer. Völlig still. Aber ich sah sie. Spuren. Ohne Schuhe. Ohne Profil. Lang. Tief. Sie umringten den Truck. Ein einziger sauberer Weg rundherum. Aber sie entfernten sich nicht. Sie endeten direkt unter meiner Tür. Ich erstarrte. Nicht, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, sondern weil ich nicht darauf vertraute, dass das Öffnen der Tür nicht das herbeirufen würde, was auch immer es war. Ich überprüfte den Trailer nicht. Ich lief nicht um den Truck herum. Ich startete den Motor, schloss die Türen und fuhr los. Nicht einmal im Rückspiegel sah ich nach, bis ich 20 Meilen entfernt war. Ich fuhr direkt nach Cheyenne durch, ohne anzuhalten. Ich aß nicht, ich ging nicht zur Toilette, nicht mal zu blinzeln. Die Sonne ging bei Rollins auf, aber es fühlte sich nicht wie Erleichterung an. Nur Licht, mehr nicht. An der ersten Waage außerhalb der Stadt hielt ich an. Meine Hände zitterten immer noch. Ich sagte dem diensthabenden Beamten, ich glaube, jemand hätte versucht, in meinen Truck einzubrechen. Er fragte, wo? Ich sagte, Meilenstein 232. Er zog die Stirn kraus. An dieser Stelle gibt es keine 232. Es geht direkt von 231 auf 233. Das war schon immer so seit der letzten Umleitung. Ich erzählte ihm von den Spuren, den Lichtern, dem Geräusch von schleifendem Metall. Er schwieg einen Moment. Dann schaute er in mein Fahrtenbuch und gab es mir zurück. »Du solltest tagsüber fahren«, sagte er, ohne zu lächeln, ohne zu scherzen. Später überprüfte ich das GPS-Log. Alles war da, bis auf ein 5-minütiges Fenster, das einfach nicht existierte. Kein Signal, keine Daten. Als hätte der Truck für einen Moment aufgehört zu existieren. Seitdem fahre ich diese Strecke nachts nicht mehr. Ich bekomme Angebote, gute Tarife. Ich lehne sie ab. Ich fahre nicht einmal mehr von Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgengrauen. Ich bin Darren, 37 Jahre alt und fahre seit ich 24 bin Lastwagen. Fernverkehr ist kein glamouröses Leben, aber es zahlte die Rechnungen und hielt mich in Bewegung buchstäblich und emotional. Ich mochte die Straße, den Raum zum Nachdenken, den Rhythmus des Motors. Es hielt mich von Menschen fern, was mir nichts ausmachte. Die Stille war normalerweise ein Trost, aber an diesem Abend änderte sich alles. Ich erinnere mich, dass alles mit einem Jobangebot begann, das zu gut schien, um wahr zu sein. Mein Disponent Karl rief gegen 22 Uhr an. Er sagte, er hätte eine kurzfristige Fahrt, die ich noch in der Nacht übernehmen könnte. Eine direkte Strecke von den Vororten Ridgeons, Wyoming, bis zu einer Lieferung knapp unterhalb der Grenze zu Montana. Keine Zwischenstopps, kein Kontakt mit der Ladung. Einfach abholen, fahren, abliefern und fertig. Kühlware, sagte er. Vorgepackt. Abholung um 23.45 Uhr. Öffne den Trailer nicht, bring ihn einfach zum Ziel. Keine Fragen. Der letzte Teil ließ mich nachdenken. Komm schon, Karl, was transportiere ich da? Schwarzmärkte Schneemänner? Er lachte nicht, sagte nur, öffne ihn nicht, halt nur zum Tanken an. Ich habe schon Hochsicherheitsladungen transportiert, Pharmazeutika, Elektronik, solche Sachen. Aber das hier hatte einen anderen Ton. Ich hörte es in seiner Stimme, etwas Kältes und Entschiedenheit. Trotzdem nahm ich an. Ich hatte knappes Geld. Ich schuldete alles. Miete, LKW-Wartung, Kreditkarten. Ich fühlte mich ohne Wahl. Der Abholort lag direkt an einer zweispurigen Landstraße am Rand. Kein Lager, kein Büro, nur ein leerer Platz und ein einsamer Kühlauflieger, angehängt und bereit zur Abfahrt. Das einzige Licht kam von einer flackernden Straßenlaterne, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie an- oder ausgehen soll. Ich parkte, stieg aus und überprüfte die Einheit. Der Trailer lief schon. Das Summen des Kühlers war lauter als gewöhnlich. Das Schloss hinten war seltsam. Eine große digitale Tastatur, ohne Logo, militärisch aussehend. Kein Schloss, kein Vorhängeschloss, nur ein Codefeld aus dickem Stahl. Ich machte die übliche Vorabinspektion. Reifen in Ordnung, Kupplung fest, keine merkwürdigen Gerüche, keine Lecks. Aber als ich die Seite des Aufliegers berührte, zog ich die Hand schnell zurück. Er war heiß. Nicht warm, heiß. Als ob da drin stundenlang etwas gelaufen wäre. So funktionieren Kühlaggregate nicht. Die sind außen kalt, besonders wenn sie auf Hochtouren laufen. Trotzdem stieg ich in die Kabine, redete mir ein, alles sei in Ordnung, und fuhr kurz nach Mitternacht auf die Autobahn. In der ersten Stunde oder zwei passierte nichts. Das Radio lief leise, der Wind rauschte gegen die Fenster. Ich trank Kaffee aus einer Tankstellen-Thermoskanne und sah die Kilometer unter meinen Rädern vorbeiziehen. Ich begann mich sogar etwas zu entspannen. Dann sank die Temperatur. Etwas Seltsames. Ich merkte es allmählich. Meine Finger wurden steif. Mein Atem beschlug vor mir die Luft. Ich berührte die Lüftungsgitter. Die Heizung stand auf höchster Stufe, aber es fühlte sich an, als wäre die Luft tot. Die Kälte kroch vom Boden, von den Türen, von der Windschutzscheibe herein. Ich sah auf das Armaturenbrett. 15 Grad Fahrenheit. Das stimmte nicht. Vorhin waren es 40. So schnell konnte es nicht so stark fallen. Und dann hörte ich es. Einen Schlag. Schwer, trocken. Etwas bewegte sich im Auflieger. Ich sah in die Seitenspiegel, aber alles schien normal. Trotzdem passte das Geräusch nicht. Kühlware ist gesichert, gepackt, damit sie sich nicht bewegt. Solche Geräusche passieren nicht, es sei denn, etwas ist lose oder lebt. Ich drehte das Radio aus und lehnte mich vor. Schlag, Schlag. Dann ein langes Kratzen. Ich hielt an einem Abzweig nahe einer alten Waagestation an. Sie sah aus, als wäre sie seit Jahren verlassen. Ich stellte den Motor aus und stieg aus der Kabine. Die Außenluft schlug mir wie eine Wand entgegen. Es fühlte sich kälter an als alles, was ich je erlebt habe. Kein normaler Frost, ein falscher Frost. So ein Frost, der sich persönlich anfühlt, der die Knochen schmerzen lässt, als würden sie schrumpfen. Ich umrundete den LKW mit der Taschenlampe in der Hand und atmete schwer. Da hörte ich es. »Lass mich raus!« Die Stimme war schwach, gedämpft, aber echt. Ich erstarrte. Ich richtete die Taschenlampe auf die Tür des Aufliegers. Nichts bewegte sich. Keine Schläge, kein Rütteln. Nur Stille. Dann, dab, 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 direkt gegen das Metall. Ich trat ein paar Schritte zurück. Mein Herz klopfte heftig. »Hallo?« rief ich, ohne mich zu stoppen. Wieder Stille. Dann die Stimme. Sie klang nicht ängstlich, müde, resigniert. So, als wüsste derjenige, wie das endet. Ich dachte nicht nach. Ich rannte zurück zur Kabine, schlug die Tür zu, verriegelte sie und zitterte dort. Dann kamen die Schläge zurück, diesmal direkt hinter meinem Kopf. 3. Ich schaltete den Gang ein und raste zurück auf die Autobahn, viel schneller als sicher für einen beladenen LKW. Es war mir egal, ich wollte nur weg, aber die Kälte kam mit. Innen am Fenster bildete sich Frost. Das Lenkrad fühlte sich unter meinen Fingern wie Stein an. Dann kam der Geruch. Nach fauligem Fleisch und nasser Erde. Dick, schwer, falsch. Mir wurde übel. Ich öffnete das Fenster, aber es half nicht. Dann sah ich in den Spiegel. Das Gesicht an der Seitenscheibe des Aufliegers. Weiß, leer. Starrte mich an mit unblinkenden Augen. Ich verlor die Kontrolle. Fuhr von der Straße, die Reifen quietschten, ich hätte fast den LKW umgeworfen. Irgendwie hielt ich ihn aufrecht. Als ich wieder hinsah, war das Gesicht weg. Ich fuhr noch eine Stunde bis zu einer Truckstop-Raststätte bei einem Ort namens Kelston, parkte weit weg vom Licht. Ich stieg aus und umrundete den Auflieger noch einmal, das Handy in der Hand, bereit, die Polizei zu rufen. Da sah ich es, wie ein langsamer, stetiger Fleck, der von der oberen Naht des Aufliegers heruntertropfte. Rot, dick, echt. Ich berührte es, ohne nachzudenken. Es war warm. Ich trat zurück und stolperte in das Diner, ging an ein paar rau aussehenden Typen in einer Ecke vorbei. Kein Wort. Ich sperrte mich ins Badezimmer ein und wusch mir die Hände, bis sie taub wurden. Als ich herauskam, war der LKW weg. Nicht bewegt oder weggefahren, einfach verschwunden. Kein Geräusch, keine Rücklichter, keine Reifenspuren. Nur ein dunkler, leerer Fleck im Beton, wo er stand. Ich rannte zum Tresen, fragte die Kassiererin, ob sie etwas gesehen hatte. Sie sah mich einige Sekunden an und fragte dann: »Kommst du aus Hollow Pines?« Ich nickte langsam. Sie schüttelte den Kopf. Diese Firma gibt es seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Einer ihrer LKW verschwand in einem Schneesturm nahe dem Glacierpass. Die Ladung wurde nie gefunden. Sie zog eine alte, vergilbte Zeitung unter dem Tresen hervor. Darauf ein Foto eines halb im Schnee vergrabenen LKW. Mein Trailer. Dieselbe Nummer. Dasselbe Logo. Alles. Dieser transportierte Opfer einer unbeachteten Überschwemmung aus Idaho. Bestimmt für forensische Untersuchungen. Sie kamen nie an. Manche sagen, er taucht noch auf, wenn die Temperatur sinkt. Ich gab ihr meine Nummer, verbrachte 3 Nächte im Motel nebenan, in der Hoffnung, den LKW wiederzusehen oder nicht zu sehen. Er kam nicht zurück, aber die Schläge schon. In der ersten Nacht um 3.12 Uhr, ein Schlag direkt hinter meinem Bettkopf im Motel. Ich setzte mich auf, hielt den Atem an. Dann, kaum hörbar: »Bitte, lass mich nur raus!« Jetzt, egal wohin ich gehe, verfolgt es mich. Nicht jede Nacht, aber oft genug. Ich wache auf und der Spiegel ist beschlagen, obwohl das Zimmer warm ist. Ich rieche etwas Saures, Süßes, total. Und manchmal, nur für einen Moment, sehe ich dieses Gesicht im Spiegel zurückblicken. Nachdem habe ich den Fernverkehr aufgegeben. Ich verkaufte meinen LKW, bekam einen Job in einem Lager am anderen Ende der Stadt, stapelte Kisten und scannte Inventar. Es ist langweilig, aber ich bin damit durch. Ich war 18 Jahre alt, als es passierte. Ich war mitten auf einer Solo-Autoreise, die ich monatelang geplant hatte. Nur ich, der alte Honda meines Vaters und eine vage Route, die sich südwärts durch die Appalachen schlängelte. Es sollte so ein Klischee werden, um sich selbst zu finden nach dem Schulabschluss. Ich erwartete nichts Dramatisches, nur Zeit, Raum, vielleicht ein paar interessante Aussichtspunkte. Als ich Kentucky erreichte, fing das Handysignal an zu schwächeln. Dann verschwand es ganz, als ich durch eine Stadt fuhr, die nicht mal im GPS auftauchte. Kein Netz, keine Nachrichten, kein Spotify. Nur ich und die Lieder, die ich bereits heruntergeladen hatte. Die Straße wurde zu einer zweispurigen Landstraße, die sich durch niedrige Hügel und dichte Wälder wand, die sich zu biegen schienen, als wollten sie etwas verbergen. Die Bäume ließen alles dunkler erscheinen, obwohl die Sonne noch nicht untergegangen war. Meine Playlist hatte sich schon zum 3. Mal wiederholt und ich hatte aufgehört mitzusingen. Ich war nicht nervös, nur müde. Meine Beine taten weh vom Fahren. Meine Wasserflasche war leer und die Tankanzeige fiel weiter, mehr als mir lieb war. Als ich ein sonnenverblasstes Holzschild sah, das an einem schiefen Pfosten befestigt war und Benzin und Essen in 2 Meilen versprach, bog ich ohne zu zögern ab. Der Pfeil zeigte auf einen schmalen Weg, der seit mindestens 5 Jahren keinen Schneepflug gesehen haben musste. Er schlängelte sich wie ein Fragezeichen zwischen den Bäumen, auf das niemand eine Antwort wollte. 2 Meilen vergingen, dann 3. Noch immer nichts. Mein Magen machte dieses hohle Geräusch, das nicht ganz Hunger ist, aber auch nicht normal. Ich vermutete, dass das Schild vielleicht alt war. Vielleicht zeigte es auf etwas, das längst geschlossen hatte. Ich wollte schon umkehren, als die Bäume sich genug lichteten, dass ich es sehen konnte. Das Gebäude war klein und quadratisch, aus gegossenem Beton, mit Flachdach und einem großen, verschmutzten Fenster, das wie vereist aussah. Draußen standen 2 Zapfsäulen. Eine war mit einer Mülltüte umwickelt und mit Klebeband festgehalten. Die andere hatte ein flackerndes Display, aber die Zahlen bewegten sich nicht. Kein Schild mit Namen, keine Öffnungszeiten, keine Fahne, kein Plakat, kein Geräusch. Nur ein schwarzer SUV parkte direkt an der Wand. Motor aus, getönte Scheiben so dunkel, dass ich nicht einmal das Armaturenbrett sehen konnte. Drei Typen lehnten an der Fahrerseite, als hätten sie dort Wurzeln geschlagen. Sie redeten nicht, taten nichts, schauten nur. Etwas in meinem Magen zog sich zusammen. Und trotzdem ging ich hinein. Vielleicht, weil mein Tank fast leer war, vielleicht, weil ich dumm war. Oder vielleicht, weil ich nicht zugeben wollte, dass ich mich unwohl fühlte. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, schauten mich alle drei gleichzeitig an. Es war kein Zufall. Keine Neugier. Es wirkte koordiniert, als hätten sie genau diesen Moment erwartet. Einer von ihnen richtete sich mehr auf als die anderen. Er war größer, auch sauberer gekleidet, als käme er gerade aus einem Katalog, der nichts Günstiges verkauft. Makelloses Sweatshirt, Jeans mit Bügelfalten, Schuhe zu sauber für einen Schotterweg. Er schenkte mir ein Lächeln, das einstudiert und vertraut wirkte, aber nicht auf eine tröstliche Weise. Ich nickte höflich und betrat den Laden. Die Luft drinnen war kälter, als sie sein sollte. Kein Klimagerät, eher ein Ort, der lange keine menschliche Wärme gespürt hatte. Die Deckenventilatoren hingen regungslos. Eine Leuchtstoffröhre flackerte in einer Ecke, als wäre sie im letzten Aufbäumen. Niemand am Tresen, keine Klingel, keine Sicherheitskamera, nur ein summender Kühlschrank hinten und Metallregale mit Snacks, die an die Obama-Administration zu erinnern schienen. Ich nahm eine Flasche Wasser und eine Tüte Trockenfleisch, ohne auf den Preis zu achten. Mein Plan war simpel. Kaufen, tanken, abhauen. Dann hörte ich es. Eine Stimme draußen am Fenster zu meiner Linken. Dann eine weitere. Russisch. Ich erstarrte. Nicht komplett, nur so, dass es aussah, als würde ich weiterhin Produkte anschauen. Ich drehte meinen Rücken zum Glas und hörte nur zu. Meine Mutter ist Russin. Ich bin mit der Sprache aufgewachsen. Ich spreche sie nicht fließend, aber ich verstehe mehr als die meisten. Genug, um zu wissen, wenn jemand glaubt, frei sprechen zu können. »Sie ist perfekt«, sagte eine Stimme. Eine andere fragte, »Was ist der Plan, wenn sie von der Straße kommt?« Ein dritter antwortete, »Wir machen, wofür wir gekommen sind.« Ich starrte durch die Wasserflasche, als könnte ich mich wegzaubern. Mein Herz hämmerte in meinen Ohren. Ich ließ es nicht merken. Ich bewegte mich nicht. Ich sah nicht aus dem Fenster. Ich konzentrierte mich darauf, normal zu atmen. Langsam ging ich zum Tresen, wartete einen Moment und legte dann die Sachen hin, als wäre nichts falsch. Noch immer kein Kassierer, kein Piepen, kein Klingeln. Nur Stille und diese Stimmen draußen. Nach ein paar Sekunden gab ich die Fassade auf und ging hinaus. Sie standen noch an derselben Stelle, aber jetzt wacher, gerader, immer noch lächelnd. »Alles in Ordnung?«, sagte der Große. »Du sahst etwas abwesend aus da drinnen.« Ich schenkte ihm ein schwaches, müdes Lächeln. »Ja, mir geht's gut. Ich war nur einen Moment abgelenkt. Langer Tag.« Er trat einen Schritt näher. Nicht so nah, dass er mich berührte, aber genug, dass ich mich eingekesselt fühlte. »Ich wollte dir sagen, dass wir zu einem Aussichtspunkt fahren«, sagte er. »Der ist sehr schön. Es gibt auch Essen. Du solltest mitkommen.« Ich sah nicht einmal die anderen an, nur den SUV. Schwarze Scheiben. Zu sauber. Zu absichtlich. »Klar«, sagte ich so beiläufig wie möglich. Die hintere Tür öffnete sich, als hätte sie nur darauf gewartet. Sie war nicht automatisch, sondern perfekt synchron. Ich stieg ein und versuchte, die Schultern entspannt zu halten. Der Große setzte sich neben mich, wieder viel zu nah. Die anderen stiegen vorne ein. Die Türen schlossen leise, sanft. Sie sprachen wieder Russisch. Leisere Stimmen, weniger Worte. Aber ich verstand genug. Was, wenn sie Angst bekommt? Das wird sie nicht. Nicht hier. Gut, dann geht es schnell. Ich ließ die Kopfhörer auf, spielte aber keine Musik. Ich starrte nur aus dem Fenster. Die Bäume verschwammen. Keine Häuser, keine Schilder, nichts. Dann lehnte sich der neben mir vor, als wollten wir uns Geheimnisse erzählen. »Planänderung«, sagte er. »Wir fahren an einen privativeren Ort. Bist du einverstanden?« Ich antwortete nicht. Er fragte langsamer, »Bist du einverstanden?« »Ich würde lieber umkehren«, sagte ich neutral. »Ich habe noch Stunden Fahrt vor mir.« Er lachte. Kurz, trocken. »Nein, du kannst nicht mehr deine Meinung ändern.« Vom Beifahrersitz sagte der andere, Sie hat nicht mal ihr Telefon. Ich tastete in meiner Tasche. Leer. Der Fahrer drehte sich um, nahm mein Handy, als hätte er etwas gewonnen. Er rollte das Fenster herunter und warf es in den Wald. Da griff ich nach dem Türgriff, zog verriegelt. Der Große schob mich heftig weg, seinen Arm gegen meine Brust, hielt mich fest, als wiegte ich nichts. Ich wandte mich, aber es nützte nichts. Er murmelte etwas auf Russisch, frustriert. »Zeit, mach schnell!« Ich schloss die Augen. Fang an, leise zu beten. Nicht um ein Wunder, sondern um etwas, das hier stoppt. Etwas. Egal was. Und dann Sirenen. Weit entfernt. Dann direkt hinter uns. Rot-blaue, grelle Lichter erleuchteten das Innere des SUVs wie ein Warnfeuerwerk. Der Fahrer schrie etwas, bremste scharf. Wir alle lehnten uns nach vorne. Draußen standen zwei Sheriff-Patrouillen. Eine blockierte den Weg vorne, die andere hinten. Aus dem Lautsprecher dröhnte es: »Hände hoch, wo ich sie sehen kann! Raus aus dem Fahrzeug!« Der Große öffnete langsam die Tür, als glaubte er noch, die Kontrolle zu haben. Ich zögerte nicht. Ich rannte auf die Straße, die Arme hoch. Ein Sheriff-Helfer holte mich ein, brachte mich hinter sein Auto. Ich ließ mich auf den Boden fallen, die Hände immer noch oben. Ich zitterte so sehr, dass ich kaum verstand, was sie sagten. Die Männer wurden ohne Widerstand festgenommen. Ohne Drama, ohne Schreie, als wäre es nicht ihr erstes Mal. Erst als ich im hinteren Teil des Patrouillenwagens saß, eingewickelt in so eine Notfalldecke aus Aluminiumfolie, erklärte mir jemand, was passiert war. Ein Förster war kurz nach meinem Eintreten an der Tankstelle vorbeigekommen. Er erkannte den SUV, dessen Kennzeichen wegen Verkehrsverdacht in einem anderen Landkreis markiert waren. Er meldete es per Funk, hielt Abstand und verfolgte sie, bis Hilfe eintraf. Das schwache Leuchten der Armaturenbrettlichter erhellte Sarah Chens Gesicht, während sie ihren Mietwagen auf der verlassenen Montana Highway 200 steuerte. 3 Stunden nach Sonnenuntergang hatte sich die Dunkelheit des Juni schwer über die sanfte Hügellandschaft gelegt. Sie war seit 2 Tagen allein auf einer Reise von Seattle nach Minneapolis unterwegs. Eine Fahrt, die ihr helfen sollte, den unerwarteten Tod ihres Bruders Michael vor 6 Monaten zu verarbeiten. Sarah stellte den Rückspiegel so ein, dass sie kurz ihr müdes Augenpaar sah. Die Straße zog sich endlos vor ihr dahin, gesäumt von dichten Kiefernwäldern, die sich manchmal öffneten und weite, vom Mondlicht erleuchtete Felder freigaben. Die Einsamkeit schien ihr angemessen für ihre Trauer. Michael liebte Montana. Sie hatten als Jugendliche dort Sommer beim Zelten verbracht, weshalb sie diese Strecke statt der direkteren Autobahn gewählt hatte. Seit einer Stunde gab das Radiosignal nur noch ein statisches Rauschen von sich, aus dem manchmal halbverständliche Worte hervorkamen. Sarah schaltete es aus und bevorzugte die Stille gegenüber diesen fast unheimlichen Stimmen. Laut ihrem GPS lag die Kleinstadt Clearwater noch 20 Meilen entfernt, ihr geplanter Zwischenstopp für die Nacht. Plötzlich erfassten ihre Scheinwerfer einen Reflex am Straßenrand. Instinktiv verringerte Sarah die Geschwindigkeit. Eine Gestalt stand neben einem liegen gebliebenen Fahrzeug, den Arm erhoben, das universelle Zeichen, um Hilfe zu bitten. Beim Näherkommen erkannte sie eine Frau mittleren Alters mit einer leichten Jacke, sichtbar verzweifelt. Sarah zögerte. Man hatte ihr immer beigebracht, auf einsamen Straßen besonders nachts nicht für Fremde anzuhalten. Doch etwas in dem verzweifelten Ausdruck der Frau ließ sie anhalten, den Motor jedoch laufen. »Probleme mit dem Auto?« fragte Sarah durch das halb geöffnete Fenster. »Gott sei Dank, dass du angehalten hast«, antwortete die Frau mit leicht zitternder Stimme. »Mein Auto ist einfach ausgegangen, ich habe keinen Empfang und seit über einer Stunde kein anderes Fahrzeug gesehen.« Sarah sah das liegen gebliebene Auto an, eine ältere Limousine mit Montana-Kennzeichen. »Wohin willst du?« »Nach Clearwater«, sagte die Frau. »Meine Tochter wartet auf mich. Ich heiße übrigens Barbara.« Nach kurzem Zögern bot Sarah ihr an, sie in die Stadt mitzunehmen. Barbara setzte sich dankbar auf den Beifahrersitz. Sie erklärte, dass sie von einem monatlichen Besuch bei ihrer Schwester in Missoula zurückkehrte. Das Gespräch floss natürlich, während sie fuhren, und Barbara stellte aufmerksam Fragen zu Sarahs Reise. »Diese Strecke ist tagsüber wunderschön«, sagte Barbara. »Aber nachts hat sie einen ganz anderen Charakter.« Sarah nickte. Mein Bruder und ich haben diese Gegend als Jugendliche oft erkundet. Habt ihr? Er ist vor 6 Monaten gestorben. Diese Reise ist auch ein Stück für ihn. Er liebte Montana. Barbaras Gesichtsausdruck wurde weich und zeigte echtes Mitgefühl. Das tut mir sehr leid. Einen geliebten Menschen zu verlieren hinterlässt eine ganz besondere Leere. Sie fuhren einige Minuten schweigend, bis Barbara widersprach, ihre Stimme leiser als zuvor. Dieser Teil der Autobahn hat seine eigenen Geschichten. Wusstest du, dass hier vor etwa 30 Jahren ein schrecklicher Unfall passiert ist? Eine 4-köpfige Familie prallte gegen einen Holztransporter, nur die Mutter überlebte. Trotz der warmen Juniluft lief Sarah ein Schauer über den Rücken. Wie schrecklich. Die lokale Legende sagt, dass man sie manchmal sieht, den Vater und die Kinder, wie sie nachts hier auf der Straße entlang gehen. Sarah sah zu ihrer Begleiterin, deren Gesicht trotz des Armaturenbrettlichts jetzt teilweise im Schatten lag. Ich bin kein großer Fan von Geistergeschichten. Das sind keine Geistergeschichten, korrigierte Barbara sanft. Es sind Erinnerungsechos. Tragische Ereignisse hinterlassen Spuren, wie Wellen auf stillem Wasser. Das Gespräch wechselte zu leichteren Themen, während sie weiter nach Clearwater fuhren. Als sie an einem verwitterten Holzschild vorbeikamen, auf dem Lakeside 5 Meilen stand, empfahl Barbara es als Unterkunft. Da übernachten alle in Clearwater, ein bezaubernder Ort am Echosee. Das Motel tauchte plötzlich nach einer Kurve auf, ein eingeschossiges Gebäude mit einem blinkenden Vacancy-Schild. Trotz der späten Stunde war die Rezeption noch beleuchtet. Barbara lehnte Sarahs Angebot ab, ihr bei der Organisation einer Autoreparatur zu helfen, und bestand darauf, dass ihre Tochter sich am Morgen darum kümmern würde. »Danke für deine Freundlichkeit«, sagte sie beim Aussteigen. »Zimmer 7 ist besonders schön, wenn es frei ist. Bitte buch es.« Der Rezeptionist, ein junger Mann mit zerzausten Haaren, wirkte überrascht, Sarah zu sehen. »Um diese Zeit kommen nicht viele Reisende«, meinte er, während er ihre Kreditkarte bearbeitete. »Ich bin nur auf der Durchreise, auf dem Weg nach Minneapolis«, antwortete Sarah. »Jemand hat mir Zimmer 7 empfohlen. Ist es frei?« Seine Hand verharrte über der Tastatur. »Wer hat es dir empfohlen?« »Die Frau, die ich mitgenommen habe, Barbara«, er blickte in den Parkplatz. »Sie sind allein angekommen, Frau.« Sarah drehte sich um, um auf den Eingang zu zeigen, doch von Barbara war keine Spur. »Sie ist bestimmt schon bei ihrer Tochter zu Hause.« Der Rezeptionist zuckte mit den Schultern und gab ihr Zimmer 7. »Das kontinentale Frühstück beginnt um 6 Uhr.« Das Zimmer war sauber, aber altmodisch, mit holzverkleideten Wänden und einem Gemälde eines Bergsees, dessen Farben zu einem verblassten Blaugrün verblasst waren. Sarah duschte schnell und fiel müde ins Bett. Die Erschöpfung besiegte ihre übliche Schlaflosigkeit. Sie träumte von Michael, nicht der Version aus dem Krankenhaus in seinen letzten Tagen, sondern dem Michael, der immer lachte, während sie durch Montanas Wälder gingen. Im Traum ging er weiter voran, bis er an einer Wegbiegung verschwand. Als Sarah ihm folgte, fand sie sich nachts auf der Highway 200 wieder, sah langsam und bedrohlich heranfahrende Scheinwerfer. Sarah erwachte ruckartig um 3.17 Uhr morgens, laut der roten Digitaluhr neben ihrem Bett. Das Zimmer fühlte sich ungewöhnlich kalt an. Sie zog sich besser zu und versuchte wieder einzuschlafen, doch die Geschichte von Barbaras Unfall ließ sie nicht los. Unfähig zu ruhen, öffnete Sarah ihren Laptop und suchte nach Highway 200 Montana tödlicher Unfallfamilie. Unter den Ergebnissen fand sie einen Zeitungsartikel von 1992. Lokale Familie stirbt bei Kollision auf Highway 200. Das körnige Foto zeigte ein lächelndes Paar mit 2 Kindern. Die Bildunterschrift identifizierte sie als Robert und Barbara Chen und ihre Kinder, darunter ein 8-jähriger Junge namens Michael. Sarah stockte der Atem. Chen, ihr eigener Nachname, wenn auch ein häufiger, und Michael der Name ihres Bruders. Zufall? Wahrscheinlich. Sie las weiter. Robert und beide Kinder starben sofort. Barbara überlebte mit schweren Verletzungen. Im Artikel stand, dass sie von einem Besuch bei Barbaras Schwester in Missoula zurückkehrten. Der Unfall ereignete sich am 17. Juni 1992. Sarah sah auf das Datum ihres Telefons. 17. Juni, genau 30 Jahre später. Mit zitternden Fingern suchte sie nach Informationen zum Lakeside Inn. Sie fand nur Bewertungen, die besagten, dass es 2018 nach Jahrzehnten Betrieb geschlossen wurde. Das Gebäude stand seitdem leer. Mit klopfendem Herzen zog sich Sarah schnell an und packte ihre Sachen in den Koffer. Die Tür ihres Zimmers ließ sich mühelos öffnen, doch statt auf den Außenflur des Motels blickte sie direkt auf die Highway 200, schwach beleuchtet vom Morgengrauen. In der Ferne sah sie eine einsame Gestalt am Straßenrand gehen. Sarah blinzelte heftig und die Erscheinung verschwand. Die Tür zeigte nun wie erwartet das Motel außen. Die Rezeption war dunkel, obwohl sie sich erinnerte, dass sie bei ihrer Ankunft beleuchtet gewesen war. Ihr Mietwagen stand allein auf dem Parkplatz. Im Hauptraum fand sie eine kleine Ecke für das kontinentale Frühstück, jedoch keine Mitarbeiter. Auf einer Pinnwand fiel ihr ein verblasstes Foto ins Auge. Dasselbe Bild aus dem Zeitungsartikel mit Barbara Chen und ihrer Familie. Darunter stand eine handgeschriebene Notiz. Zur Erinnerung. Sie gehen noch immer mit uns. Während die Sonne über den östlichen Hügeln aufging, fuhr Sarah vom Lakeside Inn weg. 2 Meilen weiter passierte sie ein kleines Straßendenkmal, das sie im Dunkeln nicht gesehen hatte. Frische Blumen lagen an der Basis eines schlichten Holzkreuzes mit 3 Namen. Robert Chen, Michael Chen und Lisa Chen. Sarah hielt an. Ihre Hände zitterten zu sehr, um weiterzufahren. Auf dem Beifahrersitz lag eine leichte Jacke, die nicht ihr gehörte. Dieselbe, die Barbara getragen hatte. Auf dem restlichen Weg nach Minneapolis wurde Sarah extrem sensibel für Gestalten am Straßenrand und liegengebliebene Fahrzeuge. Sie hielt nie wieder für einen anderen gestrandeten Autofahrer an. Jede Nacht träumte sie von ihrem Bruder Michael, der mit einem Jungen seines Namens zusammenlief. Beide verschwanden an den Kurven unendlicher bergiger Straßen Montanas. Jahre später, wenn man sie fragte, warum sie jedes Jahr am 17. Juni an eine Verkehrssicherheitsstiftung spendete, antwortete Sarah einfach, es sei zum Gedenken an ihre Familie und an die anderen, die vor ihr gereist waren. Es sollte eine einfache Autoreise werden, nur eine Woche mit ruhigen Fahrten und Stopps an Orten mit seltsamer Kunst, zusammen mit meinen Cousins und meiner Tante Laura. Sie hatte uns aus unseren üblichen Sommerroutinen herausgerissen für das, was sie einen Neustart nannte. Keine Zeitpläne, keine Sportlager, kein WLAN. Nur Nebenstraßen durch die Appalachen in ihrem riesigen, keuchenden Suburban. Marineblau, mit mehr Rost als Lack am hinteren Stoßfänger und einem CD-Player, der nur funktionierte, wenn man einen Löffel in den Schlitz steckte. Innen roch es immer nach einer seltsamen Mischung aus Kiefernreiniger und gehäkelter Wolle. Als ob die Geister aller bisherigen Fahrten noch in den Sitzen säßen. Wir packten das Auto voll mit Kühlboxen, gefüllt mit Nudelsalat und Dingen für Sandwiches, einem Eimer Acrylfarben, 3 leicht verstimmten Ukulelen und einem Stapel Skizzenbücher, die so ramponiert waren, dass man nicht erkennen konnte, wo eines endete und das nächste begann. Wir waren keine Outdoor-Leute. Niemand im Auto hatte je einen Fußball spiralförmig geworfen oder kümmerte sich darum, Schritte zu zählen. Wir waren eher die Familie, die am Rand kritzelt, die eine Melodie summt, ohne den Text zu kennen. Die Route vermied Autobahnen komplett. Lorna hatte das gezeichnet, was sie die Wirbelsäule der Erde nannte, einen verschlungenen Weg durch West Virginia und Ost-Kentucky, ausschließlich aus Panoramastraßen, Straßenrandmuseen, vergessenen Kirchen und Eingängen, die auf seltsame Weise zu Touristenattraktionen geworden waren. Orte mit handgemalten Schildern und Spendenbüchsen an Pfosten. Viele Bäume waren mit Flaschen geschmückt, in Vorgärten standen geschweißte Skulpturen. Sie sagte, das sei ihre Art, Raum zurückzuerobern für Dinge, die niemand mehr finanziert. Dinge wie Musik, Farbe und das Seltsame. Sie hatte Jahre damit verbracht, für die Künste in ihrer Stadt zu kämpfen, war zu Schulratssitzungen gegangen und hatte versucht zu erklären, warum es wichtig war, dass Kinder Instrumente und frische Farben bekommen. Keine 15 Jahre alten. Ich glaube, dieser Kampf hatte sie erschöpft. Vielleicht war diese Reise ihre Art, sich daran zu erinnern, wie es sich anfühlt, wenn Kreativität etwas Greifbares ist. 3 Tage später, direkt nach dem Mittagessen und vor dem nächsten geplanten Halt, sahen wir ein Schild, das an einem Baum befestigt war. Es war schief und mit verblasstem Rot bemalt. Scenic Party Viewpoint eine Meile. Spenden willkommen. Ein schmaler Kiesweg bog nach rechts ab, gerade breit genug für den Suburban. Es sah aus, als hätte dort seit Monaten, vielleicht Jahren, kein anderes Auto mehr vorbeigefahren. Die Bäume lehnten sich nach innen und der Weg verzweigte sich vom Hauptweg, als wäre ihm egal, was danach kommt. Ohne zu zögern setzte Lorna den Blinker und bog ab. Aaron, mein Cousin auf dem Beifahrersitz, warf sie ihm einen Seitenblick zu. Das fühlt sich an wie der Anfang eines Horrorfilms. Wir bleiben nicht lange, sagte Lorna, die Augen auf den Hang gerichtet. Wahrscheinlich nur eine Plattform mit einer Dose Kaffee. Ich erinnere mich, dass der Weg enger war, als er aussah. Schmal, gewunden, mit lockerem Schotter, der die Reifen zerkaute. Keine Leitplanke, nur ein steiler Abhang auf der Beifahrerseite und Baumstämme nah genug, um die Spiegel zu streifen, wenn man nicht aufpasste. Ich saß hinten, gepresst gegen eine Kühlbox, die mir bei jedem Schlagloch in die Rippen stach. Das Licht änderte sich, während wir höher fuhren, seltsam gefiltert durch das dichte Blätterdach. Es fühlte sich weniger wie Tageslicht an und mehr so, als wären wir unter etwas, als würden wir in einen engen Raum der Welt eintreten. Nach etwa 5 Minuten öffnete sich der Wald plötzlich zu einer Lichtung. Der Aussichtspunkt war weit, flach und völlig ungeschützt. Keine Zäune, keine Schilder, nur diese Art von Aussicht, die einen sprachlos macht. Man konnte ein Dutzend Bergketten sehen, die sich wie Wellen ausbreiteten, sanft und blau, endlos. Aber keiner von uns schaute auf die Aussicht. Da war eine Hütte, wenn man sie so nennen konnte. Es sah aus, als hätte jemand versucht, eine Erinnerung an ein Gebäude wieder aufzubauen, ohne sich Mühe mit rechten Winkeln zu geben. Das Holz war verzogen, von der Sonne gebleicht und so schief, dass es so gewachsen zu sein schien. Vor ihr stand ein Klapptisch mit einer verbeulten Keksdose darauf. Ein Etikett mit Filzstift sagte »Opfergabe«. Dahinter saß ein Mann auf einem Plastikstuhl. Er trug eine ausgeblichene Tarnweste über einem Flanellhemd und hatte die Ruhe von jemandem, der nichts erwartet. Er bewegte sich nicht, als wir anhielten. Grüßte nicht, starrte einfach nur. Wir stiegen aus, streckten die Beine, ohne zu wissen, was wir gefunden hatten. Dann sprach er. »Seid ihr gekommen, die Linie zu sehen?« Seine Stimme hallte nicht. Sie war flach, als fiel sie direkt auf den Boden. Lorna drehte sich zu ihm um. »Welche Linie?« »Die Kammlinie«, sagte er. »Die meisten denken, sie schauen auf Land, aber das ist es nicht.« Er sah keinen von uns an, nur sie. Wir traten neugierig näher an den Rand. Der Horizont war seltsam. So kann ich es nur beschreiben. Die Berge waren zu symmetrisch, zu gleichmäßig verteilt. Man konnte sie mit einem Lineal aneinanderreihen, und wenn man blinzelte, auch nur kurz, schien es, als würden sie sich neu ordnen, als versuche etwas in ihrer Form sich umzustellen. »Die da war vor einer Sekunde näher«, sagte ich und zeigte darauf. Aaron beugte sich vor. »Nein, wirklich. Schau auf den Kamm links. Jetzt ist er höher. Früher war das nicht so.« Wir schauten genauer hin. Nichts änderte sich, wenn man direkt hinsah, aber jedes Mal, wenn man wegschaut und zurück, hatte sich etwas bewegt. Die Gipfel blieben nicht still. Der ganze Horizont atmete. Lorna kniff die Augen zusammen, murmelte dann leise etwas, wiederholte es. Noch einmal, dann ging sie zurück zum Tisch und legte einen 5-Dollar-Schein in die Dose. Der Mann senkte den Blick nicht, sagte nur, »Kommt nicht auf demselben Weg zurück.« Das war alles. Sie nickte, drehte sich um und ging zum Auto zurück. Wir folgten ihr. Niemand widersprach. Hinter der Hütte führte ein Pfad, ein schmaler Feldweg, der seit Jahren nicht befahren schien. Vielleicht ein alter Feuersperrweg. Sie nahm ihn ohne zu zögern und wir fuhren wieder hoch. Die Luft veränderte sich schnell. Sie wurde schwer, nicht heiß, nur dicht, als würde sie von oben drücken. Der Weg verzweigte sich. Dann nochmal. Keine Schilder, keine Spuren, keine Geräusche außer dem Knirschen des Kieses. Und wir fuhren nicht mehr bergab. Die Bäume waren dichter, niedriger. Der Himmel war ganz verschwunden. Lorna sah weiter in die Spiegel. Einmal murmelte sie, der Felsen war schon 3-mal rechts. Das GPS war eingefroren. Kein Signal, kein Standort, nur ein leeres Raster. Da begannen sich die Dinge zu verändern. Die Gummiränder der Fensterknöpfe waren schlaff, aufgeweicht. Aaron berührte seinen Knopf und zog die Hand zurück. Es fühlte sich klebrig an, als hätte es den August-Sonnenstrahlen auf einem Armaturenbrett gelegen. Dann hob er sein Telefon. Es war an, aber leer. Nicht schwarz. Nur ein Leuchten ohne irgendetwas. Keine Icons, kein Akkustand, keine Uhrzeit. Ich überprüfte meines. Gleiches Spiel. An, aber tot. Lorna sagte nichts. Fuhr weiter, bis der Weg nur noch aus hohem Gras und Gestrüpp bestand. Dann hielt sie an und stellte den Motor ab. Wir alle schwiegen. Sie stieg aus und öffnete die Motorhaube. Ich folgte ihr. Die Keilriemen waren verzogen, brüchig, rissig, als hätte sie jemand gebacken. Aber der Motorblock war kaum warm, als wären wir gar nicht gefahren. Sie sah ihn an und sagte dann, »Ich glaube, wir wurden markiert.« »Was soll das heißen?«, fragte ich. Sie antwortete nicht, schloss die Haube und stieg wieder ins Auto. Rückwärts fuhr sie langsam, vorsichtig. Fast eine Stunde bewegten wir uns Zentimeter für Zentimeter rückwärts. Niemand sprach. An jeder Gabelung traf sie eine neue Entscheidung. Links, dann rechts, dann wieder links. Wir fuhren dreimal am selben Baum vorbei. Dann kamen wir an einer blauen Nylonjacke vorbei, die an einem Ast hing. Aaron gab einen Laut von sich, der kein Schrei war. »Die gehört mir«, sagte er. »Ich habe sie vor 3 Jahren bei einem Lager in Asheville verloren. Keiner von uns berührte sie.« Später fuhren wir an einem Steinschild vorbei, auf dem stand Andy Rich Schule, Eirete Tolleirete Onbede. Aber es gab keine Schule, nur den Steinsockel und mit Unkraut bewachsenes Gelände. Es dauerte 4 Stunden, bis wir wieder Asphalt fanden. Sobald die Reifen den echten Asphalt berührten, war alles zurück. Telefonsignal, Jeeps, Uhrzeit auf dem Bildschirm. Der Suburban schien normal, bis auf die Sicherheitsgurte, die sehr ausgefranst waren, als wären sie zerbissen oder gealtert. 30 Jahre alt. Wir hielten in einem Restaurant am Rand einer Stadt, deren Namen keiner von uns kannte. Die Kellnerin sah uns an und sagte, »Ihr seht leer aus.« Lorna lächelte schwach und bestellte Kaffee. Keiner sprach viel. Nicht in dem Moment. Aber bevor wir gingen, öffnete sie den Kofferraum und holte eine Plastiktüte aus dem Supermarkt hervor. Darin war Aarons Jacke, sorgfältig gefaltet. Niemand hatte sie hineingelegt. Ich fragte, wie sie dorthin kam. Sie sagte, »Manche Orte geben Dinge zurück, verlangen aber etwas im Gegenzug.« Wir machten keine weiteren Stopps, fuhren 2 Bundesstaaten durch, ohne Musik anzumachen. Die Ukulelen blieben still, die Skizzenbücher unberührt. Wir haben nie wieder darüber gesprochen.